Wenn die Erde Feuer spuckt, das klingt schon ziemlich höllisch. Es hört sich beängstigend an und doch gibt es Menschen, die von solchen Vulkanausbrüchen beinahe magisch angezogen werden. Marc Czeklert ist so ein Mensch. Guten Tag, Herr Czeklert.
Ja, guten Tag.
Herr Czeklert, Sie sind Vulkanexperte und Fachjournalist. Sie filmen Vulkane und deren Ausbrüche. Auf Ihrer Internetseite www.vulkane.net kann man alles darüber lesen. Was fasziniert Sie so an Vulkanen?
Ja, ein Vulkanausbruch zu erleben ist eine absolut elementare Erfahrung. Man sieht sich mit den Urgewalten der Erde konfrontiert, den man als Mensch ansonsten praktisch nichts entgegenzusetzen hat. In einem Vulkan vereinen sich Schöpfung und Zerstörung und nirgendwo sonst kommt man Leben und Tod so nah wie an einem Vulkan. Man kann innerhalb von wenigen Tagen einen Berg wachsen sehen, wenn der Vulkan ausbricht, oder halt auch wieder vergehen sehen, wenn es zu Kollapsereignissen kommt. Und man erlebt Geologie im Zeitraffer. Prozesse, die normalerweise in Jahrmillionen ablaufen, geschehen an einem Vulkan so schnell, dass sie zur Gefahr werden können. Und wenn man sich Gefahren aussetzt, lernt man auch viel über sich selbst. Zum Beispiel auch Gefahren realistischer einzuschätzen und mit seiner Angst besser umzugehen.
Ich denke, das ist auch notwendig, dass man Gefahren realistisch einschätzt, denn es ist gefährlich und nicht immer wird alles nur ganz eitel Sonnenschein gewesen sein. Aber haben Sie denn sowas wie einen Lieblingsvulkan, Herr Czeklert?
Auf seine Art ist jeder Vulkan einzigartig und es ist schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Ich mag besonders Vulkane, die in Gegenden fernab der Zivilisation liegen. Zum Beispiel die Vulkane in Kamtschatka oder im ostafrikanischen Rift Valley. Da liegt der Ol Donyolengai, der in vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Er ist der Gottberg der Maasai und fördert die kälteste Lava der Welt. Sie wird so zwischen 500 und 600 Grad heiß und sieht aus wie schwarzer Schlamm. Aber 500 Grad hört sich jetzt erstmal nicht viel an, doch wenn man da in Kontakt mit der Lava kommt, dann kann man sich schon ganz schön verbrennen.
Nicht viel, Herr Czeklert, ist relativ. Wenn ich denke, dass meine Badewanne mit 500 Grad warmem Wasser gefüllt wäre, dann ist das schon ziemlich viel. Über diesen Berg Gottes der Maasai, die mythische und ebenso zerstörerische wie schöpferische Kraft der Vulkane, Herr Czeklert, die dieses Gesicht unserer Erde und das Leben der Menschen seit Jahrtausenden prägen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin Petra Waldvogel.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Leidenschaft Vulkane, Herr Czeklert. Sie haben die Faszination zu Ihrem Beruf gemacht, sind Vulkanexperte und Vulkanfilmer. Wann und wie hat das angefangen? War vielleicht ein ganz konkreter Ausbruch der Auslöser?
Ja, ich war erstmal als Jugendlicher mit meinen Eltern im Golf von Neapel im Urlaub. Und da haben wir dann den Vesuv bestiegen und auch Pompeji besucht. Und diese von dem Vulkanausbruch vom Vesuv verschüttete Stadt hat mich schon absolut fasziniert und in ihren Bann gezogen. Und ich wollte einfach mehr erfahren über Vulkane und habe mich dann als junger Mann auch von den gewaltigen Urkräften fasziniert und angezogen gefühlt. Ja, und so kam dann eins zum anderen.
Der Vesuv, den haben Sie mit Ihren Eltern sozusagen erklettert, aber der Ätna war ja eigentlich Ihr erster Vulkan, den Sie mehr oder weniger professionell bestiegen haben?
Ja, mein erster Vulkan war der Stromboli, der ja fast in Sichtweite des Ätnas liegt. Da habe ich so meine ersten Vulkanerfahrungen gesammelt. Der Stromboli ist daueraktiv und eruptiert mehrmals am Tag. Und man kann da schön oben am Kraterrand sitzen und sich von dem Feuerschauspiel bezaubern lassen. Aber den Ätna, den habe ich dann kurz da drauf besucht und dann auch angefangen, die Ausbrüche zu dokumentieren.
Und der Ätna, das ist ein Vulkan, im Grunde direkt vor unserer Haustür, der als der mächtigste Europas gilt und auch einer der aktivsten nach wie vor. Ist er gefährlich tatsächlich?
Ja, prinzipiell ist natürlich jeder aktive Vulkan gefährlich. Und der Ätna, der hat im Laufe seiner Historie schon einige starke Eruptionen produziert, die auch für die Anwohner am Fuße des Vulkans gefährlich geworden sind. Zum Beispiel sind mehrfach Lavaströme, die Hänge runtergeflossen. Einer davon hatte im 17. Jahrhundert sogar die Stadt Catania erreicht, die unten an der Küste liegt und da eine große Schneise reingeschlagen. Und der Ätna, der ist natürlich nicht so explosiv aktiv wie zum Beispiel die Vulkane Indonesiens, obwohl man in den letzten Jahren auch festgestellt hat, dass es einen Trend dazu gibt, dass er halt sich ändert und gefährlicher wird, als es bisher war.
Die Sizilianer nennen den Ätna ja auch Mongibello, also schöner Berg. Würden Sie das auch sagen, Herr Tschekl? Ist der Ätna ein schöner Vulkan?
Ja, besonders wenn man unten von der Küste an klaren Tagen hochschaut, da steht er da ziemlich dominierend und relativ symmetrisch da. Und doch, das ist auf jeden Fall ein schöner Vulkan und halt auch einer, der faszinierend ist.
Und man kann ja auch als ganz normaler Tourist da hochstapfen. Würden Sie das empfehlen, dass man einfach sich zumindest die Flipflops aus und die Bergschuhe anzieht und auf eigene Faust da hochklettert?
Ja, also wenn man wenigstens schon mal die Flipflops auszieht und gegen Bergstiefel tauscht, dann hat man schon mal einen guten Schritt gemacht, um nicht ganz so leichtsinnig da hoch zu rennen. Der Ätna, der ist dank der Seilbahn relativ leicht zugänglich, aber man sollte die Gefahren natürlich nicht unterschätzen. Beim Ätna handelt es sich um ein Hochgebirge, es lauern die Gefahren des Alpinismus und tatsächlich kann der Vulkan natürlich überraschend ausbrechen, sodass man dann in Teufels Küche kommen kann. Aber dafür gibt es dann auch die Bergführer, die einen doch zu relativ sicheren Stellen führen. Und wenn man keine Erfahrung mit der Besteigung von Vulkanen hat, sollte man sich auf jeden Fall einer geführten Gruppe anschließen.
In Teufels Küche, ein schönes Bild für den Mongibello, den schönen Berg. Und schön, das gilt ja vielleicht auch für den Lengai, den Berg Gottes der Maasai in Tansania, den Sie vorhin angesprochen haben. Herr Tschekl, meine Maasai-Sprachkenntnisse sind zu begrenzt, um zu wissen, was da gesungen wird. Das ist einer der traditionellen Gesänge der Maasai. Geht es darin denn auch um den Vulkan, in dessen Krater ihr Gott leben soll?
Also meine Sprachkenntnisse sind da leider auch sehr begrenzt, aber soweit ich weiß, geht es in dem Lied um die Heldentaten der Muran. Das sind die jungen Männer, die als Krieger durch die Steppe ziehen und einen Löwen töten müssen, um als Krieger anerkannt zu werden. Ihren Gott, den wenden die sich mehr in Krisenzeiten zu. Der heißt Engai und soll oben im Krater des Vulkans leben. Und wenn Unheil droht, dann opfert man dem Vulkan. Das kann zum Beispiel Blut sein, das man mit Milch vermischt, das dann in einen Krater geschüttet wird. Oder man geht sogar mit einer lebenden Ziege bis an den Hauptkrater im Gipfelbereich des Vulkans und lässt die Ziege frei. Wenn die Ziege stirbt, hat der Gott das Opfer angenommen. Wenn die Ziege überlebt, dann ist es eher ein schlechtes Zeichen.
Also nicht für die Ziege vielleicht, aber für die Maasai. Das sind natürlich schon sehr altertümliche Riten. Aber grundsätzlich, auch der Ätna galt ja in der Antike als Wohnsitz verschiedener Götter. Werden oder wurden denn alle Vulkane weltweit mehr oder weniger mythologisch erklärt und auch überhöht?
Ja, vielleicht nicht alle Vulkane weltweit. Es gibt ja doch 1900 Vulkane, die als aktiv eingestuft werden. Und nicht jeder Vulkan oder jedes vulkanische Gebiet ist dicht bewohnt. Aber tatsächlich dort, wo Vulkane im Mittelpunkt der Leben der Menschen standen, wurden sie meistens auch mythifiziert und auch überhöht. Klar, man siedelte praktisch dann Götter an oder andere übernatürliche Wesen, von mir aus auch den Teufel, um das Unerklärliche zu erklären.
Weil man eben, Sie haben es gerade gesagt, das Unerklärliche einfach nicht wusste, wie und warum so ein Vulkan entsteht, warum er überhaupt existiert. Wie entstehen Vulkane, Herr Tschekl? Können Sie es uns erklären?
Ja, ich versuche das irgendwie kurz zu umreißen. Also die Entstehung von Vulkanen hängt mit der Erddynamik zusammen. Und das sind im Endeffekt die gleichen Kräfte, die die Kontinente wandern lassen. Die sorgen auch dafür, dass die Vulkane ausbrechen. Im Inneren der Erde ist es bis zu 6000 Grad Celsius heiß und im Erdmantel, der direkt unter der Erdkruste liegt, können auch noch Temperaturen zwischen 2000 und 800 Grad herrschen, also 800 Grad weiter oben näher an der Erdkruste heran. Und bei diesen Temperaturen können unter bestimmten Bedingungen die Gesteine des Erdmantels schmelzen und Magma entstehen lassen. Das Magma hat eine geringere Dichte als das umgebende Gestein und steigt deshalb nach oben auf. Man kennt das vielleicht von diesen Lavalampen, wo dann eine Wachsblase in einer Flüssigkeit aufsteigt, wenn sie erwärmt wird. Und entlang von Rissen, die sich in der Erdkruste befinden, kann dann das Magma nach oben steigen bis so ungefähr in 5 Kilometer Tiefe. Da sammelt es sich in einen Magmenkörper oder früher hat man immer gesagt in einer Magmakammer und reift praktisch an. Das ist ein Prozess, der kann Jahrtausende dauern und irgendwann wird ziemlich viel Gas freigesetzt, das vorher in dem Magma gelöst wird und der Druck in der Magmakammer steigt, bis der dann irgendwann so groß ist, dass die Erde oberhalb der Magmakammer nachgibt und der Vulkan ausbricht.
Klingt ziemlich kompliziert und komplex und ist wahrscheinlich auch die Ursache dafür, dass manche Vulkane jahrhundertelang ruhig friedlich sind, um dann doch irgendwann auszubrechen?
Ja, also komplex ist es auf jeden Fall. Und es kann wirklich Jahrhunderte oder Jahrtausende dauern, bis so ein Magma wirklich rangereift ist. Das kühlt in der Erdkruste ja nicht schnell ab, sondern ist von den umgebenden Gesteinen gut isoliert. Und es steigt dann immer noch zusätzliche Schmelze von unten hoch. Und irgendwann perlt halt das Gas aus. Das ist so ähnlich, als wenn man eine Sektflasche schüttelt, in der ist auch vorher noch Kohlendioxidgas im Sekt gelöst. Schüttelt man die, dann wird es frei. Macht man den Korken ab, bekommt man eine Druckentlastung und der Sekt, der schießt aus der Flasche. Und genau das Gleiche passiert im Prinzip an einem Vulkan.
Nur, dass der Sekt dann doch ein bisschen ungefährlicher ist. Vulkan ist nicht gleich Vulkan. Es gibt unterschiedliche Formen. Ganz, ganz viele oder sind es doch 2, 3, die man da grundsätzlich festmachen kann, Herr Schickles?
Ja, die Vulkanologen unterscheiden 10 Vulkanformen so grob. Aber man kann die wichtigsten eigentlich relativ schnell aufzählen. Das sind die Spaltenvulkane, Schildvulkane, Stratovulkane und die großen Caldera-Vulkane. Die Spaltenvulkane und die Schildvulkane gelten als relativ ungefährlich, weil sie überwiegend dünnflüssige Lava in Form von Lavaströmen fördern. Die Stratovulkane und die Caldera-Vulkane hingegen, die fördern eine sehr zähflüssige Lavaart, die dazu neigt, explosiv auszubrechen. Und solche Eruptionen sind halt für die Menschen meistens gefährlicher.
Und dann gibt es neben den 1900 aktiven Vulkanen noch die sogenannten Submarinen am Meeresboden, deren Zahl man nur schätzen kann. Und zu denen zählen auch die sogenannten phlegräischen Felder. 2/3 liegen unsichtbar unter dem Wasser des Golfs von Neapel, also direkt in der Nähe des Vesuvs. Der Laie kann sie eigentlich gar nicht wirklich erfassen. Dabei sind sie äußerst explosiv. Jan-Christoph Kitzler erklärt warum.
Das Gebiet der phlegräischen Felder hat einen Durchmesser von rund 12 Kilometern. Vulkanologen sagen, darunter schlummert die Caldera, einer von 20 sogenannten Supervulkanen weltweit. 2/3 dieses Supervulkans sind unter Wasser, unter dem Golf von Neapel. Man weiß, dass es hier schon fürchterliche Ausbrüche gab. Vor 39.000 Jahren den schlimmsten, den Europa jemals erlebt hat, und dann nochmal vor rund 14.000 Jahren. Beim bislang letzten Ausbruch im Herbst 1583 ist quasi über Nacht der Monte Nuovo, der neue Berg, entstanden, immerhin 133 Meter hoch. Die Menschen leben hier mit dem Vulkan und mit den Zeichen, die er gibt. In der Vulkanwarte in Neapel werden die phlegräischen Felder rund um die Uhr überwacht. Verantwortlich ist dort Francesca Bianco. Bei den phlegräischen Feldern sind wir besonders wachsam. Es gibt nämlich einige Parameter, die wir überwachen, die Anomalien zeigen. Sehen Sie diese ansteigende Kurve? Das ist die sich hebende Erde. Seit 2005, 2006 beobachten wir, dass sich die Erde langsam anhebt. Und bis jetzt etwa 45 Zentimeter in 10 Jahren.
In 10 Jahren.
So klingt es, wenn die vielen kleinen Erdbeben, die sie in Neapel messen, bestimmte Werte übersteigen. Nicht nur Erdbeben werden gemessen, auch die Bodentemperatur oder die Gase, die in den phlegräischen Feldern austreten. Trotzdem, gerade weil die phlegräischen Felder so gut überwacht werden, glauben sie hier in Neapel, einen Ausbruch mit so viel Vorlauf vorhersagen zu können, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Und ein Ausbruch könnte heftig werden, mit Folgen in weiten Teilen Europas.
Ein beunruhigender Gedanke, Herr Schicklert. Vulkane zerstören und schaffen Neues, den Monte Nuovo zum Beispiel, durch die phlegräischen Felder. Die sind unscheinbar und gehören doch zu den sogenannten Supervulkanen. Was genau ist denn ein Supervulkan? Was unterscheidet den von einem ganz gewöhnlichen, Herr Schicklert?
Ja, Supervulkanausbrüche, die sind A, sehr, sehr, sehr selten und B, sehr, sehr, sehr stark. Also man kann sagen, so ein Supervulkanausbruch ist mindestens 100-mal so stark wie die stärksten Ausbrüche, die wir in den letzten 100, 200 Jahren gesehen haben. Und so eine Eruption wurde noch nie von einem modernen Menschen gesehen. Die letzte war so Größenordnung vor 26.000 Jahren auf Neuseeland. Und von daher weiß man eigentlich gar nicht genau, was bei einem Supervulkanausbruch passiert, welche Vorzeichen es davor gibt, wie lange das dauert, bis der sich aufgeladen hat. Und sie sind halt ziemlich unberechenbar.
Und einer dieser Supervulkane schlummert sozusagen unter dem Yellowstone-Nationalpark in den USA. Was macht diesen auch nicht wirklich sichtbaren Vulkan so gefährlich, Herr Schicklert? Können Sie uns beschreiben, wie der überhaupt aussieht?
Ja, man hat den erst relativ spät als eigentlichen Vulkan erkannt, und zwar auf Luftaufnahmen irgendwann in den 1950er oder 1960er Jahren. Und da hat man dann tatsächlich festgestellt, dass der Yellowstone Nationalpark in einer riesigen Caldera liegt, die einen Durchmesser von ungefähr 40 Kilometern hat. Man wusste, irgendwo muss es einen Vulkan geben, weil in dem ganzen Gebiet des Nationalparks brodeln zehntausende heiße Quellen und Geysire. Also das ist schon ziemlich spektakulär, wenn man sich das heutzutage anguckt. Aber wie gesagt, man wusste nicht, wie groß der Vulkan ist. Und entsprechend groß ist auch die Magmenkammer unter dem Vulkan. Und Kalderen entstehen so, dass der Boden einsinkt, nachdem sich die Magmakammer bei einem großen Ausbruch entleert hat. Und wenn man dann eine Caldera, einen Kessel mit einem Durchmesser von 40 Kilometern sieht, kann man sich schon vorstellen, dass da unheimlich viel Material aus der Erde gefördert wurde.
Und ein Ausbruch eines solchen Supervulkans, schreiben Sie auf Ihrer Internetseite, hätte das Zeug, die Zivilisation zu vernichten. Gleichzeitig aber schreiben Sie auch, dass es ohne Vulkane wahrscheinlich auf der Erde kein Leben gäbe. Passt das irgendwie zusammen, Herr Schicklert?
Ja, das scheint erstmal widersprüchlich zu sein, aber Schöpfung und Zerstörung liegen halt eng beieinander. Man geht heutzutage davon aus, dass die Vulkane in der Entstehungsphase der Erde einen Großteil des Wassers ausgeschwitzt haben. Und die Gase, die aus der Erde aufstiegen, haben die Uratmosphäre gebildet. Als sich dann die Erde weiter abgekühlt hat, bildeten sich erste Bakterien in heißen Quellen, die praktisch auch von der Erdwärme angefeuert wurden. Und die haben sich von Schwefelverbindungen ernährt. Die Bakterien haben sich weiterentwickelt, die nannte man Archobakterien, die haben sich zu Cyanobakterien entwickelt und die haben den ersten Sauerstoff produziert, den wir heute atmen. Also so verdanken wir den Vulkanen auch irgendwie unsere eigene Existenz.
Wir Menschen sind Kinder der Vulkane sozusagen. Ein schönes Bild ist das. Zerstörend und schaffend sind sie, eine wirkliche Urgewalt der Natur. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum uns Vulkane so faszinieren. Eine Ahnung, wie zerstörerisch ihre Kraft sein kann, gibt uns der Tambora. Vor 205 Jahren, am 5. April 1815, ist der Vulkan auf der indonesischen Insel Sumbawa ausgebrochen, hat eine Woche lang Feuergestein und Magma in die Welt gespuckt und die Folge war eine globale Klimakatastrophe. Udo Zindel erinnert an diesen Ausbruch.
Vom ehemals kegelförmigen Gipfel des Berges blieb nur noch ein breites, zerrissenes Hochplateau. Die oberen 1400 Höhenmeter waren verschwunden. Geophysiker berechneten später, dass die Explosion Energie freisetzte, die der Sprengkraft von 6,5 Millionen Hiroshima-Bomben entspricht. 160 Kubikkilometer Gestein und vulkanische Aschen soll der Tambora bis zu 45 Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert haben. Auf Sumbawa und seinen Nachbarinseln kamen bei dem Ausbruch etwa 10.000 Menschen ums Leben, erstickten, verbrannten, wurden von Lavabrocken erschlagen, von glühenden Aschen verschüttet oder ertranken in Tsunamis, die die Küsten verheerten. Weitere 80.000 bis 100.000 Menschen verhungerten in den Wochen danach, weil ihre Felder unter Aschemassen begraben waren oder sie gingen durch Seuchen zugrunde. Doch das war nur der Anfang. Die Unmassen an feinem Staub, an Schwefeldioxid und anderen Gasen, die der Tambora ausstieß, verbreiteten sich mit den Windentreiben über die ganze Nordhalbkugel. Sie führten zu einem globalen Temperatursturz, der in China zum Beispiel verheerende Hochwasser mit Zehntausenden von Toten auslöste. In Indien stockte der Monsun und die Ernten blieben aus. In Nordamerika klagten Farmer über ein Jahr ohne Sommer und Europa erlebte, als Folge dieses Vulkanausbruchs in 15.000 Kilometer Entfernung, die letzte große Hungersnot seiner Geschichte. Von Sizilien bis Schottland zogen Zehntausende hungernder Menschen umher und bettelten. In ihrer Verzweiflung schlachteten sie Pferde, Hunde und Katzen, brieten Ratten und verschmähten nicht einmal Aas. Nicht einmal die Naturforscher dieser Zeit begriffen, dass die verheerende Hungersnot mit dem Ausbruch des Tambora zusammenhing. Und obwohl auch bald 200 Jahre später noch nicht alle Details verstanden sind, weiß man heute doch, dass Explosionen dieser Größenordnung sogenannte vulkanische Winter auslösen können. Das Beispiel des Tambora zeigt, wie sehr unsere Schicksale miteinander verbunden sind, von Indonesien bis Oberschwaben.
Ein einziger gewaltiger Vulkanausbruch kann genügen. Herr Schicklert, ist der Tambora heute denn friedlich?
Also im Augenblick ist er ruhig und zeigt keine Anzeichen eines baldigen Erwachens. Aber das heißt nichts. Die Situation könnte sich natürlich innerhalb kürzester Zeit wieder ändern. Und dann droht uns natürlich auch wieder eine entsprechende Gefahr.
Indonesien gilt ja an sich als ein vulkanologischer Hotspot, weil es dort viele Vulkane gibt und weil die besonders aktiv und gefährlich sind.
Ja, in Indonesien gibt es unheimlich viele Vulkane. Das müssen weit über 100 sein, die als aktiv eingestuft werden. Und die Vulkane sind besonders gefährlich, weil sie eine zähflüssige Lavaart fördern, die halt dazu neigt, explosiv gefördert zu werden. Zudem ist die Region dicht besiedelt und da wohnen die Menschen nicht nur am Fuße des Vulkans, sondern auch noch ziemlich weit oben an den Hängen. Gerade heizt der Merapi auf in der Nähe von Jakarta. Und man hat bereits erste Evakuierungsmaßnahmen getroffen, weil man fürchtet, dass es zu einem großen Ausbruch kommen könnte.
Sie aber wollen diese elementare Naturgewalt der Vulkane filmen, müssen dafür natürlich nah ran. Haben Sie nie Angst, wenn Sie das machen, Herr Schicklert?
Ja, doch, natürlich habe ich manchmal Angst, wenn ich in gefährliche Situationen komme. Aber man muss natürlich im Vorfeld versuchen abzuschätzen, wie gefährlich kann es werden, wie groß wird der Ausbruch, bis wohin kann ich gehen und sich gut vorbereiten und so das Risiko minimieren. Aber ganz klar, ein Restrisiko bleibt immer bestehen. Es kann am Vulkan immer irgendetwas passieren, womit man nicht gerechnet hat. Die Eruption kann wieder erwartend deutlich stärker sein und dann befindet man sich natürlich ganz schnell im Gefahrenbereich und gegebenenfalls unter Beschuss mit Lavabomben. Also das kann auch schon mal daneben gehen.
Ist es schon mal daneben gegangen? Also ist Ihnen schon mal sowas passiert, dass Sie in eine unerwartet gefährliche Situation geraten sind?
Ja, das ist mir schon mehrmals passiert, dass ich mich näher rangewagt habe, als es eigentlich vernünftig gewesen wäre und dann bei einem größeren Ausbruch die Lavabomben in meiner Nähe eingeschlagen sind. Aber somit die gefährlichste Situation, in der ich mich befunden habe, die hat mich direkt als Anfänger eingeholt und da bin ich auf einem gedeckelten Lavastrom gegangen. Also der Lavastrom, der floss in einem Tunnel. Ich bin auf das Tunneldach gegangen und wollte in ein Loch reingucken, um die Lava darunter fließen zu sehen. Und aus dem Loch strömte viel Gas und plötzlich drehte der Wind und ich stand in dieser Gaswolke. Und nach dem zweiten Atemzug war klar, wenn du nochmal Luft holst, fällst du um und kommst da nicht mehr weg. Und da habe ich nur noch die Luft angehalten, die Augen zugekniffen, bin bergab gestolpert durch diese unwegsame Gelände. Und nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Die Gasmaske hatte ich im Rucksack, nur in der Situation bin ich nicht mehr drangekommen. Und daraus habe ich natürlich entsprechende Konsequenzen gezogen und habe die Gasmaske immer griffbereit.
Und Sie sind immer oder sind oft allein? Wäre es nicht sinnvoller, mit jemandem zusammen das zu machen?
Nein, also ich bin zwar auch viel allein unterwegs, aber mittlerweile hat sich da so ein illustres Trüppchen aus Vulkanfotografen zusammengefunden und wenn es geht, reisen wir zusammen. Und das sind natürlich auch Leute, die gehen auch alle alleine auf den Vulkan. Man ist eigenverantwortlich unterwegs, aber trotzdem zusammen im Team. Und da entstehen natürlich schon Freundschaften, wie man sie sonst im Alltag nicht so ohne weiteres findet. Und man weiß, man kann sich auf die Leute wirklich verlassen. Und das ist auch ein Aspekt, der das Leben als Vulkanfotografen besonders macht.
Das muss wahrscheinlich so sein und das ist ein Erlebnis, das man natürlich auch letztendlich gerne teilt. Zum einen mit dem Team, zum anderen dann aber auch mit ganz vielen Menschen, zum Beispiel auf Ihrer Internetseite. 1900 aktive Vulkane gibt es, Herr Ceklat. Haben Sie noch sowas wie einen Wunschvulkan, den Sie auf jeden Fall noch filmen wollen?
Ja, es gibt noch eine Menge Ziele, wo ich gerne hin würde. Der Suwanose-Jima in Japan ist zum Beispiel einer von diesen Vulkanen. Aber im Endeffekt reicht ein Leben nicht aus, um alle interessanten Vulkane der Welt zu besuchen.
Wenn die Erde Feuer spuckt, todbringend und gleichzeitig lebensspendend. Herr Ceklat, vielen Dank, dass Sie uns die faszinierende Urgewalt der Vulkane ein bisschen näher gebracht haben.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte.
Und alle, die natürlich noch viel mehr wissen wollen über Vulkane, auf www.vulkane.net finden Sie alles rund um diese feuerspuckenden Urgesteine. Dazu viele wunderschöne Fotos und das war SWR Aktuell Weitwinkel mit dem Vulkanexperten Marc Ceklat. Ich bin Petra Waldvogel. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust auf mehr Geschichten, Begegnungen und Hintergründe haben, Sie finden diesen und andere SWR Aktuell Weitwinkel auch als Podcast in der ARD Audiothek auf Spotify oder iTunes. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, dann freuen wir uns auch über Ihre Bewertung.